Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, jetzt ist es wirklich tatsächlich soweit. Das ist der Moment, auf den sich am allermeisten der Peter gefreut hat. Heute ist unsere 100. Folge, meine Damen und Herren. Das darf auch mal ein bisschen gefeiert werden. Du freust dich schon so lange da drauf.
Ja, ich erinnere mich an die Zeit zurück, als wir angefangen haben. Da war es noch, das war auch nur im ersten Monat zweiwöchentlich. Und da haben wir gedacht, Mensch, wenn wir 10 Folgen schaffen, das wäre ja schon toll. Und jetzt sind wir bei Folge 100. Das motiviert uns für die nächsten, sagen wir erstmal 100 Folgen.
100 Jahre hatte ich schon befürchtet, dass du das sagst. Ja, und in erster Linie freuen wir uns natürlich, dass wir so eine fantastische Hörerschaft in euch haben. Und es werden ja auch immer mehr. Ihr empfehlt uns ja auch gerne weiter. Wir feiern heute natürlich auch euch zur 100. Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben natürlich auch wieder Post bekommen.
Ja, eine der Hörerinnen, die uns sehr, sehr treu ist, ist die Melissa. Und die hat uns auch geschrieben. Und zwar, was, Tanina?
Achso, ich bin dran. Sehr geschrieben, liebes Team, wollte einfach nur mal Danke sagen für euren Podcast. Seitdem ich ihn gefunden habe, bin ich viel aufmerksamer geworden. Durch meine chronische Erkrankung habe ich mit einer Menge Ärzte zu tun, leider auch mit welchen, die einfach nicht helfen wollen. Das ist natürlich auch eine Wahrnehmung, wenn auch eine subjektive, jetzt nur von Melissa. Uns ist es ja auch immer ganz wichtig zu sagen, also wir glauben auf gar keinen Fall daran, wir sind auch eher davon überzeugt, dass es keinen Arzt und keine Ärztin auf dieser Welt gibt, die absichtlich etwas falsch machen. Macht, die absichtlich nicht helfen will. Aber das sind natürlich auch immer so Wahrnehmungen, die man hat und das sind auch Dinge, über die wir hier ja im Podcast sprechen. Melissa schreibt noch, ich hoffe, es gibt noch jede Menge Folgen von euch. Peter hat ja gerade schon gesagt, ihr Ziel ist auf die nächsten 100. Und sie schreibt, vielleicht macht ihr ja auch mal was über Zahnärzte. Auf jeden Fall wünscht sie uns alles Gute für die Zukunft. Zahnärzte, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es kommen immer wieder so die Fragen, macht mir auch mal was über Psychologen oder eben Zahnärzte?
Ja, also da kann ich gerne was zu sagen. Das Zahnarzthaftungsrecht ist ein sehr spezielles Recht. Also da muss man doch spezielle Kenntnisse haben, die wir in der Kanzlei nicht haben. Darum haben wir das Zahnarzthaftungsrecht ausgespart. Es gibt aber doch einige Kolleginnen und Kollegen, die auch in dem Bereich tätig sind. Es gibt auch beispielsweise eine Kollegin, die ist Zahnärztin und Anwältin und kennt sich natürlich dann da bestens aus. Also spezielle Materie, die wir jetzt nicht mit anbieten. Und auch die Psychiatrie, ich nenne das mal so als Überbegriff, ist eine spezielle Materie. Wir machen das hin und wieder, aber auch nicht sehr häufig, weil auch da Spezialkenntnisse auch in rechtlicher Hinsicht erwartet werden, die wir nicht unbedingt erfüllen. Also in Randbereichen sind wir da schon tätig, aber eher selten. Also diese zwei Gebiete sparen wir uns eher aus. Was die Tiermedizin anbelangt, das hat jetzt Melissa nicht angesprochen, aber die Anfragen kommen auch ab und an, machen wir auch manchmal, aber auch eher selten, weil das ist auch nicht so einfach, es ist nicht 1:1 zu übertragen. Obwohl viele Regeln des Arzthaftungsrechts auch im Tierarzthaftungsrecht Anwendung finden. Aber auch da gibt es Spezialisten, ganz wenige allerdings, die da Tierarzthaftung sicherlich besser machen als wir in der Kanzlei.
Wollen wir diese Zahnärztin, von der du gerade gesprochen hast, nicht mal einladen?
Ist eine Überlegung. Ich kann sie gerne mal ansprechen, ob sie dazu Lust hat, auch sie dann mal zu fragen, warum sie nicht als Zahnärztin tätig ist, sondern als Anwältin.
Ich finde diese Idee mit dem Gast wirklich gut. Melissa, vielleicht hast du dann ja direkt eine Frage unter den Nägeln brennen. Dann schick sie uns gerne und wenn ihr da Fragen habt, dann gerne auch. Peter, ganz grundsätzlich, Themenwechsel, was hältst denn du so mal von der Schweiz? Ich weiß ja, dass du auch in Österreich tätig bist, aber...
Ja, ich bin großer Schweiz-Fan, kann man sagen. Also ich mag, ja, wer mag es nicht, die Landschaft in der Schweiz. Ich mag auch, wie die mit demokratischen Entscheidungsfindungen umgehen, was die da alles für Möglichkeiten haben. Das sagt mir zumindest teilweise doch sehr zu.
Und weißt du, was ich an der Schweiz mag?
Nein.
Die Helen aus Schaffhausen, die hat das nämlich auch eine Mail geschrieben. Euer Podcast ist großartig, ich bin ein großer Fan, habe ihn auch schon einigen Familienmitgliedern und Freunden empfohlen. Eure Folgen sind spannend, manchmal echt unfassbar, unterhaltsam und lehrreich. Einfach eine tolle Abwechslung und euren Stimmen hört man einfach gerne zu. Eine noch größere Freude ist es, dass ihr jetzt auf Tour geht, beziehungsweise ihr mit euren zwei ersten Daten startet. Ich wünsche euch dafür viel Freude beim Vorbereiten, viele liebe Zuschauende, ein bisschen Lampen Lampenfieber, das gehört ja dazu, das haben wir jetzt schon die ganze Zeit, und dass es euch gefällt, auf der Bühne zu stehen. Und sie schreibt, falls, und das wäre einfach mega schön, ihr irgendwann auch in der Schweiz auftreten würdet, wäre das Stadttheater Schaffhausen, von uns auch liebevoll unser Kulturtempel genannt, auch eine passende Location. Ich finde, es ist eins der schönsten Theater der Schweiz. Es liegt in der Altstadt von Schaffhausen. Platz hat es für circa 680 Personen und eine davon wäre dann sicherlich ich.
Ja, erstmal sind wir aber noch nicht in Schaffhausen, aber vielleicht irgendwann mal. Das ist davon abhängig, wie unsere ersten beiden Veranstaltungen angenommen werden. Und die sind, ihr wisst es sicherlich schon, am 15. März sind wir in Leipzig im Kupfersaal und am 29. März in der Stadthalle in Reda-Wiedenbrück. Wer Reda-Wiedenbrück nicht kennt, ist in der Nähe von Gütersloh, Bielefeld.
Bin froh, dass du auch Gütersloh genannt hast. Ich kann das überhaupt nicht irgendwie haben mit meinem patriotischen Gütersloh-Herz, dass man immer sagt, das ist bei Bielefeld. Das ist im besten Kreis der Welt, das ist im Kreis Gütersloh, das ist Reda-Wiedenbrück. Bielefeld ist der Parkplatz von Gütersloh. Man muss das Kind auch mal beim Namen nennen.
Okay, ja. So spricht die Radio Gütersloh-Moderatorin. Sie kann ja nichts anderes sagen.
Ich kann nicht anders.
Aber sie hat ja auch ein Stück weit recht. Ich wohne selber auch in Gütersloh und darum kann ich dem Ganzen auch nur zustimmen. Also nochmal, 15. März Leipzig, 29. März Reda-Wiedenbrück. Es gibt noch Karten und zwar dort, wo es Karten zu kaufen gibt, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und wir verlosen auch Karten.
Ihr könnt jetzt bei uns 5x2 Karten gewinnen und ihr könnt euch auch aussuchen, wo ihr hin möchtet. Nach Reda-Wiedenbrück oder nach Leipzig. Was euch da besser passt und was muss man für diese Karten tun?
Einmal uns bei Instagram followen. Also auf Instagram haben wir einen Account unter Tatort Krankenhaus. Da bitte ein Follow dalassen und einen kleinen Kommentar schreiben zur 100. Folge. Und dann ist man schon automatisch mit in der Verlosung. Und bis zum 10. Februar werden dann diese 5x2 Karten ausgelost. Der Jurist muss sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ja,
das ermüdet, aber wir werden das auch nicht notariell auslosen, aber unter ganz fairen Bedingungen und unter meiner Aufsicht. Und
natürlich.
Ich war ja auch viele Jahre Notarvertreter und
ich glaube, du hast ja auch mal die Lottozahlen gezogen, ne? Ich meine, ich habe das so ganz dunkel in Erinnerung. Also, lasst uns einen netten Kommentar da, Tatort Krankenhaus auf Instagram und schreibt natürlich dazu, wo ihr uns sehen möchtet. Dann verlosen wir Karten. Und jetzt sollten wir vielleicht auch mal den Fall 100 hier mal aufrollen.
Ja, wir kommen jetzt sofort zum Fall.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Und da geht es heute um die Jutta. Sie ist 32 Jahre alt, als sie im September 2017 etwas in ihrer linken Brust tastet, das sie so nicht kennt. Es ist ein Knoten, er ist deutlich spürbar und er ist auch schmerzhaft. Also Jutta ist jetzt keine Patientin, die lange zögert, geht seit Jahren regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge, nimmt alle Termine wahr, lässt untersuchen, was zu untersuchen ist. Und deshalb vereinbart sie auch einen Termin in der Praxis, in der sie seit 6 Jahren in Behandlung ist. Ende September sitzt sie im Untersuchungsraum. Der Knoten in ihrer Brust wird abgetastet, ein Ultraschall wird gemacht Und danach hört sie eine Diagnose, die äußerst kompliziert klingt, aber doch auch sehr beruhigend. Erstmal heißt es gutartig, eine fibroadenomatöse Mastopathie.
Ja, kurz und auch verständlich erklärt. Also eine solche Mastopathie ist eine gutartige Veränderung des Brustgewebes. Der Begriff klingt erstmal kompliziert, ist auch nicht so leicht auszusprechen, aber beschreibt im Grunde hormonbedingte Umbauprozesse in der Brust. Was passiert dabei im Körper? Das Brustgewebe reagiert empfindlich auf Hormonschwankungen, werden viele Frauen kennen, vor allem auf Östrogen und Progesteron. Es kommt zu Verdickungen des Bindegewebes, daher die Bezeichnung Fibro, und zu Veränderungen der Drüsenanteile, adenomatös. Dadurch können knötchenartige Strukturen entstehen. Wie fühlt sich das dann an? Typisch sind tastbare, meist bewegliche Knoten. Es gibt ein Spannungsgefühl und oder auch Schmerzen, ist sehr oft zyklusabhängig. Die Beschwerden nehmen häufig vor der Regelblutung zu und danach wieder ab. Und sehr, sehr oft sind beide Brüste betroffen, nicht nur eine. Dann fragt man sich, wie gefährlich ist das? Also eine fibroadenomatöse Mastopathie ist nicht bösartig. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Sie ist sehr häufig, besonders bei jüngeren Frauen. Sie gilt nicht als Brustkrebs, kann aber das Abtasten erschweren und, das ist das Fatale, einen bösartigen Tumor überdecken oder imitieren. Warum ist dann die Abgrenzung so wichtig? Weil sich Brustkrebs und gutartige Veränderungen ähnlich anfühlen können. Deshalb gilt medizinisch, bevor man von einer gutartigen Mastopathie spricht, muss ein bösartiger Befund sicher, das ist ganz wichtig, sicher ausgeschlossen werden.
Also man kann sagen, eine Mastopathie ist keine Beruhigungsdiagnose per Ultraschall, sondern eine Anschlussdiagnose. Sie darf erst gestellt werden, wenn wirklich ernsthafte Ursachen ausgeschlossen wurden. Jutta verlässt die Praxis mit einem recht guten Gefühl und einem Rezept für ein Progesterongel, das sie auf ihre linke Brust auftragen soll. Progesterongel ist ein hormonhaltiges Arzneimittel. Es wird eingesetzt, um bestimmte, klar begrenzte Brustbeschwerden zu lindern. Aber dieses Gel hilft ihr nicht. In den Wochen danach bleibt der Schmerz. Der Knoten ist weiterhin deutlich zu tasten. Er fühlt sich auch nicht kleiner an und auch nicht weicher. Im Gegenteil, Jutta spürt, dass sich etwas verändert. Die linke Brust fühlt sich anders an. Sie fühlt sich schwerer an. Eine Schwellung kommt hinzu. Kurz vor Weihnachten geht sie erneut in die Praxis, ohne Termin. Sie erklärt der Arzthelferin, dass die Beschwerden nicht besser geworden sind, dass der Knoten noch da ist und dass die Schmerzen zugenommen haben. Die Ärztin selbst ist an diesem Tag nicht anwesend. Jutta bekommt ein weiteres Rezept für das Progesterongel. Sie trägt es auch weiter auf, Tag für Tag, und während sie hofft, dass es irgendwann hilft, passiert genau das Gegenteil. Die Schmerzen nehmen weiter zu. Der Knoten wird auch größer. Jutta beginnt, weitere Knoten zu tasten. Ihre linke Brust verändert sich sichtbar. Der Unterschied zur rechten Brust wird jetzt immer deutlicher. Im Februar hat sie wieder einen Termin. Als sie sich auszieht, ist der Größenunterschied unübersehbar. Die linke Brust ist stark angeschwollen. Jutta zeigt sie, spricht über die Schmerzen, über die Knoten, über die Monate, in denen es nicht besser, sondern immer schlimmer geworden ist. Wieder wird ein Ultraschall gemacht und wieder hört sie, dass es gutartig ist. Wieder keine weiteren Untersuchungen, keine Mammographie, keine Gewebeprobe. Stattdessen der Rat, die nächste Regelblutung abzuwarten. Danach würden die Beschwerden vermutlich verschwinden. Jutta vertraut immer weniger auch auf diese Aussage jetzt. Sie möchte das aber glauben und vereinbart schon mal einen weiteren Termin, um das dann abzuklären. Anfang März sitzt sie erneut in der Praxis. Wieder wird ein Ultraschall gemacht und diesmal ist etwas anders. Die Stimmung vor allem schon mal und auch der Blick der Ärztin. Sie bekommt eine Überweisung zur Mammographie. Es solle einmal eine Mammographie gemacht werden, mehr nicht. Keine Erklärung großartig, auch kein ausführliches Gespräch darüber, was der Verdacht sein könnte. Also sie bekommt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas dringlich ist. Jutta muss sich selbst um einen Termin kümmern. Der früheste Termin ist in 3,5 Wochen. Als sie dort ist, dauert es nicht lange, bis klar wird, der Befund ist hochgradig auffällig, malignomverdächtig. Der Verdacht auf ein Karzinom steht im Raum. Im Diagnostikum wird ein Termin in einem Brustzentrum vereinbart. Mit der CD der Aufnahme geht Jutta noch einmal zurück in ihre gynäkologische Praxis. Da heißt es jetzt plötzlich, der Befund müsse sofort operiert werden. Sie bekommt eine Überweisung mit dem Auftrag zur Knotenentfernung. Ja, jetzt geht dann auch alles ganz schnell. Einen Tag später ist sie schon im Krankenhaus. Dort erklärt ihr die Ärztin, dass vor einer Operation zuerst eine Biopsie gemacht werden muss. Noch am selben Tag wird Gewebe entnommen. 5 Tage später bekommt Jutta die Diagnose. Es ist Brustkrebs. 2 vergrößerte Lymphknoten zusätzlich in der Achsel und schließlich auch noch eine Knochenmetastase im 10. Brustwirbel. Ja, ab diesem Moment ist für Jutta nichts mehr wie zuvor. Sie beginnt eine Chemotherapie kombiniert mit Antikörpern. Ihr Leben richtet sich jetzt nach Zyklen, Terminen, Nebenwirkungen. Monate später, im November, wird die linke Brust entfernt und ein Implantat eingesetzt. Außerdem die Achsellymphknoten ausgeräumt. Es folgt die Bestrahlung der Brust und der Knochenmetastase. Dabei entzündet sich die Haut so stark, dass die Behandlung einmal unterbrochen werden muss. Jutta wird in der Zeit stationär aufgenommen, bekommt intravenöse Antibiotika. Danach kommt es zu Wundheilungsstörungen. Das Implantat liegt frei. Im Januar des Folgejahres entscheidet sie sich für die vollständige Entfernung der linken Brust ohne Ersatz. Es folgen auch jetzt Komplikationen. Eine Armvenenthrombose. Noch einmal Bestrahlung über Wochen hinweg. Monate später dann der nächste Schlag. Nach einer erneuten Biopsie steht fest, ein ausgedehntes Lokalrezidiv an der linken Thoraxwand. 2 Hautmetastasen werden festgestellt. 3 weitere Operationen folgen. Wieder gibt es Entzündungen, Fisteln, Wundheilungsstörungen und das hält bis heute an. Ja, und bei Jutta ist der weitere Verlauf auch völlig ungewiss. Sie lebt mit einer Krankheit und mit der Frage, wie sie ausgeht, ob sie weiter behandelbar ist und natürlich auch mit der Frage, wie ihr Leben heute aussehen würde, wenn all das schon früher erkannt worden wäre. Und jetzt landen wir bei dir in der Kanzlei, Peter.
Ja, das ist eine sehr, sehr häufige Frage in den, ich nenne es mal, sogenannten Krebsfällen. Also es ist immer die Frage, was wäre gewesen, wenn man rechtzeitig, Klammer auf frühzeitig, Klammer zu, die richtige Diagnose gestellt hätte und die richtige Therapie eingeleitet hätte. Hätte sich dann etwas verändert? Wir haben ja sehr häufig, dass Fehler gemacht werden, aber die sich nicht weiter auswirken. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile alle, zumindest alle treuen Hörerinnen und Hörer, dass es im Arzthaftungsrecht 2 wichtige Säulen gibt. Einmal den Fehler, aber der muss auch kausal für einen Gesundheitsschaden geworden sein. Und das ist in Krebsfällen nicht immer so. Manchmal wird dann die richtige Diagnose ein paar Tage später gestellt und diese Verzögerung von wenigen Tagen mag möglicherweise einen Fehler darstellen, aber hat keine Auswirkungen. Und darum kommt es in diesen Fällen nicht zu einer Haftung. Also das ist immer das Entscheidende. Ist eine Veränderung anzunehmen, wenn man direkt die richtigen Maßnahmen ergriffen hätte aufgrund der richtigen Diagnosestellung? Wir mussten in ein Klageverfahren vor dem zuständigen Landgericht gehen.
Ja, und da gibt es ein Protokoll der mündlichen Verhandlung, nachdem ein Gutachten und ein Ergänzungsgutachten eingeholt worden sind. Und darin heißt es zu Beginn seitens des Gerichts Folgendes. Als Fehler dürfte vor allem das Vorgehen im Behandlungstermin im September 2017 in Betracht kommen.
Das machen die häufig so, wenn die einen Vergleich vorschlagen wollen, dann geben sie so ihre vorläufige Einschätzung wieder. Und damit man sich dann Gedanken machen kann, auf Klägerseite oder Beklagtenseite nehme ich diesen Vergleich, der dann auch noch als Vorschlag häufig formuliert wird, nehme ich den an oder nicht, damit man auch was in Händen hat, um Rücksprache zu halten mit dem Mandanten, der Mandantin oder mit der Versicherung, dass man denen sagen kann, so, wir haben hier das Protokoll, guck mal, so ist die Einschätzung des Gerichts, wollt ihr euch dem anschließen oder nicht? Wir empfehlen jenes oder dieses. Das ist so der Sinn auch eines Protokolls, unter anderem natürlich auch für die nächste Instanz, dass man nachlesen kann, was ist gesagt worden und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war es, um entsprechend einen Vergleich vorzubereiten.
Wir gucken direkt zurück in den Fall September 2017. Das war ja der allererste Termin, den Jutta bei ihrer Frauenärztin hatte, wo ja nur was Harmloses festgestellt wurde. Und da gab es ja noch keine weiteren Untersuchungen, eine Biopsie zum Beispiel. Also das war schon der Punkt, wo das Gericht sagt, ab da ist schon Fehler.
Ja, nicht nur das Gericht, sondern der Sachverständige, der hat ja ein Gutachten erstellt und nochmal ein Ergänzungsgutachten, weil einige Fragen seitens der Gegenseite aufgekommen sind. Und der hat ganz klar gesagt, da hätte man schon, weil wir haben ja gehört, manchmal ist dann auch ein bösartiger Tumor verdeckt.
Genau.
Damals hätte man schon eine Biopsie veranlassen müssen und einen festen Termin zur weiteren Verlaufskontrolle beziehungsweise zur Abklärung vereinbaren müssen. Auch nicht können, sondern müssen. Und eine sofortige Überweisung zur radiologischen Mitbeurteilung und Diagnostik. Auch das wäre, so der Sachverständige, indiziert gewesen. Und er beschreibt das dann als Befundinterpretations, das ist jetzt kein juristischer Begriff, und Befunderhebungsfehler, das ist hingegen ein juristischer Begriff. Und der im September 2017 erhobene Befund hätte konsequent weiter einer Bildgebung zugeführt werden müssen. Es hätte auch eine Histologie erfolgen müssen und eine Überweisung an eine Radiologie, die vielleicht mammasonografisch ein Stück weit erfahrener ist. Und dann hätte man auch entsprechend früher das, was sich dann später als leider vorliegend herausgestellt hat, nachweisen können.
Jetzt gucken wir weiter zum Protokoll mit den Ausführungen des Gerichts. Da geht's nämlich so weiter. Hierbei dürfte noch zu klären sein, ob es sich um einen einfachen Diagnosefehler, einen groben Diagnosefehler oder einen Befunderhebungsfehler handelt. Im Fall eines einfachen Diagnosefehlers ist der Primärschaden von Jutta voll zu beweisen. Dieser dürfte aber in der ungehinderten Entwicklung der Tumorerkrankung liegen und feststehen. Für alle weitere Schäden dürfte es darauf ankommen, welche Folgen überwiegend wahrscheinlich auf die Behandlungsverzögerung zurückzuführen sind. Im Falle eines groben Diagnosefehlers und eines Befunderhebungsfehlers dürfte es zu einer Beweislastumkehr mit der Folge kommen, dass vermutet wird, dass sämtliche bei der Klägerin eingetretenen Folgen mit Ausnahme der Grunderkrankung auf den Behandlungsfehler zurückzuführen sind.
Klingt vielleicht zu sehr juristisch, aber nochmal erklärt. Also es gibt Primär- und Sekundärschäden. Also Primärschäden ist beispielsweise in dem Fall die Tumorerkrankung als solche. Da reicht der einfache Beweis aus, ne, das ist darauf zurückzuführen, Primärschaden. Wenn jetzt aber Sekundärschäden, wenn da noch mehr draus entstanden ist, dann gilt ein anderer Beweismaßstab. Und dann kommt es für den Patienten drauf an, ist das ein grober Fehler, weil sich dann die Beweislast umkehrt und dann hat er entsprechende Erleichterungen und dann wird vermutet, dass alles, was da noch hinten dran hängt, mit Ausnahme dieser Grunderkrankung, dass das alles darauf zurückzuführen ist, auf den Behandlungsfehler. Darum ist das immer entscheidend, wir haben es ja schon oft gehört, diese Abgrenzung Diagnosefehler und Befunderhebungsfehler und beim Diagnosefehler selber nochmal einfacher oder grober Diagnosefehler. Das ist das Entscheidende und das führt dann zu diesen Beweiserleichterungen für die Klägerin in diesem Falle und dann muss der Arzt beweisen, dass die weiteren gesundheitlichen Folgen nicht auf diesen Fehler zurückzuführen sind. Das gelingt meistens auch nicht, das nachzuweisen. Da bleibt immer noch ein Restrisiko, dass das mal gelingen kann, aber ganz, ganz selten. Also da ist der Patient zumeist auf der sicheren Seite. Und da sagt das Landgericht, ja, das ist noch offen. Dafür müssten wir ein onkologisches Sachverständigengutachten einholen und das muss sich dann mit der Frage auseinandersetzen, wie wäre der weitere Verlauf gewesen? Und da nimmt die Kammer des Landgerichts so schon ja im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung quasi schon vorweg, indem es sagt, dass ein Sachverständiger feststellen wird, dass sich mit Sicherheit kein anderer Verlauf ergeben hätte, erscheint uns der Kammer derzeit aber zweifelhaft, also ist noch offen, dann kann sein, kann nicht sein. Und das ist dann oftmals so, wenn ein weiteres Gutachten eingeholt werden muss, eigentlich um diese Frage zu beantworten, aber das Stadium davor jetzt erreicht ist, dann wird gesagt, okay, das kann man sich leicht ersparen, indem wir einen Risikovergleich schließen. Also es kann ja positiv ausgehen für den Patienten oder in dem Fall aber eher unwahrscheinlich, positiv für die Krankenhaus- oder die Arztseite. Und darum hat das Gericht in diesem Fall einen Vergleichsvorschlag gemacht, um zu ersparen, dass noch ein weiteres Gutachten eingeholt wird. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich setze weiter auf Rot und ich werde schon gewinnen oder ich setze weiter auf Schwarz. Aber man kann auch sagen, okay, ich nehme jetzt das, was noch ungewiss ist, mit in diesen Vergleich und lass mich da ein Stück weit reduzieren?
Kommt auf die Summe an, würde ich mal sagen.
Kommt auf die Summe an. Ja, letztendlich, ne? Also man wird es nie erfahren, weil es ja nie zu einer Entscheidung kommt, was gewesen wäre. Manchmal ist das die beste Lösung. So war es auch hier. Das Gericht hat einen Vergleichsvorschlag gemacht von 100.000 Euro, also doch ein recht hoher Betrag. Mhm. Und jetzt haben beide Seiten die Chance zu sagen, ich will dieses Gutachten, um die Maximalforderung, die ich mir vorstelle, das ist einmal die Klageabweisung und das ist einmal ein höherer Schadensersatzbetrag, durchzusetzen, zu erhalten. Und jetzt haben sich beide Seiten, weil das Gericht 100.000 Euro vorgeschlagen hat, gesagt, okay, mit den 100.000 bin ich zufrieden, weil aus Sicht des Patienten, der Patientin in dem Fall, kann es auch null sein. Nehme ich lieber die 100.000 als nicht zu bekommen, auch wenn ich eine Chance auf mehr habe. Und die Gegenseite sagt, lieber nur 100.000 zahlen, als vielleicht das Doppelte zahlen zu müssen. Da stehen wir doch besser da. Das ist für beide Seiten ein Risiko und darum trifft man sich so ein Stück weit in der Mitte. Und darum wurden dann 100.000 Euro vorgeschlagen und auch von beiden Seiten dann entsprechend angenommen. Du hattest in dem Protokoll nicht vorgelesen, dass das Gericht sagt, das Schmerzensgeld, das hatten wir mit 30.000 Euro bemessen und den sogenannten Feststellungsantrag, also womit man die weiteren materiellen Schäden geltend macht, hatten wir auch nur mit 5.000 Euro bemessen, also insgesamt eigentlich nur in der Addition einen Gegenstandswert von 35.000 Euro.
Hattet ihr dann an der Stelle was falsch gemacht?
Könnte man meinen, ja, sehr, sehr gute Frage. Warum macht man das? Das haben wir deswegen gemacht, weil es ein PKH-Mandat war, also ein Prozesskostenhilfemandat. Und da muss man wissen, und treue Hörerinnen und Hörer wissen das schon, dass im Fall des Unterliegens bei Prozesskostenhilfe die Kosten des gegnerischen Anwalts zu bezahlen sind. Und diese Kosten richten sich nach dem Gegenstandswert, nach dem Streitwert im gerichtlichen Verfahren. Also je höher die sind, umso höher das Kostenrisiko für die Patientin und den Patienten. Darum setzen wir das relativ niedrig an, um dem Fall vorzubeugen, wenn man verliert, dass man möglichst wenig zahlen muss. Mhm. Das schadet im Endeffekt nicht, weil das Schmerzensgeld ist so ausgestaltet, dass das Gericht nicht an unsere Vorstellung gebunden ist. Also man kann auch mit einem niedrigen Betrag reingehen und das Gericht urteilt nach angemessenem Ermessen, so heißt es im Gesetz. Und entsprechend kann auch über den Schmerzensgeldantrag hinaus, der immer unbeziffert gestellt wird, haben wir auch gelernt, wenn man da einen bezifferten Antrag stellt, was manche falsch machen, dann kann das Gericht nicht drüber hinaus. Aber wenn man einen Schmerzensgeldantrag stellt, mit dem Antrag nach pflichtgemäßen Ermessen die Höhe festzusetzen, dann kann das Gericht über den Betrag, den man in der Klagebegründung dann schon beziffert, aber nur da, nicht im Antrag, kann das Gericht darüber hinausgehen. Also wir haben 30.000, aber die sagen, nee, 70.000 sind angemessen. Das kann das Gericht in diesem Falle machen, wenn man die richtigen Anträge gestellt hat. Und darum war das kein Fehler, sondern taktisch eigentlich relativ klug, das so zu machen.
Okay.
War das verständlich? Also sagt uns gerne, wenn das manchmal zu juristisch wird. Wir haben hier in der internen Diskussion, dann sagt manchmal Tanina, das ist so juristisch, das versteht keiner. Und ich denke, Mensch, das ist doch...
Kommt schon mal vor, ja.
Ich schäme mich ein bisschen, das ist so oberflächlich. Wenn das ein Kollege hört, der sagt, Mensch, der Gellner hat ja gar keine Ahnung.
Du musst das auch schon für so ein uns Laien verdaulich machen, auf jeden Fall. Da trete ich immer so ein bisschen dir auf die Füße und sag, formulier nochmal anders. Also jetzt habe ich das verstanden. Wenn Jutta jetzt 100.000 Euro zugesprochen bekommen hat, wäre das der Beweis, dass ich es verstanden habe.
Ja, hat sie auch. Der Vergleich wurde ja angenommen von beiden Seiten und damit hatte das Ganze dann auch ein, ja, ich denke mal noch gut vertretbares Ende gefunden.
Ist das denn wirklich dann auch ein Ende? Also wir wissen, Jutta ist ja nach wie vor krank und sie wird auch noch weitere Behandlungen vor sich haben. Ist sowas jetzt komplett abgeschlossen oder seid ihr mit Jutta noch in einem Verhältnis? Es kann ja auch sein, dass bei ihren weiteren Behandlungen jetzt nochmal vielleicht möglicherweise ein Fehler unterläuft.
Ja, also dieser Fall ist abgeschlossen. Wenn sich daraus ohne weiteren Fehler noch was ergeben sollte, dann kann sie keine Ansprüche mehr geltend machen. Sie ist komplett abgefunden,
das
auch mit Ansprüchen für die Zukunft. Wenn aber ein neuer Fehler auftritt, dann kann sie sich natürlich wieder rechtlich dagegen zur Wehr setzen.
Wir wünschen Jutta auf jeden Fall alles Gute und dass sie sich gegen ihre Erkrankung erfolgreich zur Wehr setzen kann. Ja, ein heftiger 100. Fall, den du uns da heute mitgebracht hast. Dann sind wir aber auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich bin's ja immer mit auf Folge 101. Die wird's dann nächste Woche Donnerstag geben. Bleibt ihr gesund und bleibt gerne Fans von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und nochmal der Hinweis, ihr könnt Tickets gewinnen auf Instagram bei uns, Tatort Krankenhaus, für unsere beiden Live-Auftritte in Leipzig und auch in Reda-Wiedenbrück. Also macht da fleißig mit und wir hören uns nächste Woche wieder zur Folge 101. Ohne Dalmatiner, aber das mit Peter und mir.
Das wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du mir das mal weggenommen.
Verdammt.
Also 101. Folge nächste Woche und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.